Das inspiriert mich wieder zu einer meiner traurig lustigen Geschichten. Schön. Schön, schön, schön.
Hörst du das? Das ist doch Beethoven.
Ach, der macht sich hier wieder gut.
Opus 27 Nummer 2 in Cis-Moll. Der Verleger hat das ja nur Mondscheinsonate genannt, weil dieses Adagio am Anfang eben so an die Atmosphäre von Mond erinnert hat. Aber in Wirklichkeit wusste Beethoven davon noch gar nicht. Der hatte ganz andere Gedanken. Weißt du, dass er das Thema eigentlich von Don Giovanni hat, von Mozart?
Wer ist das?
Ich bin Axel, hi.
Axel, wer?
Ja, das ist mein guter Kumpel Axel Ransch. Wir wollten uns doch mit ihm unterhalten. Weißt du das noch? Das habe ich dir doch gesagt.
Über klassische Musik.
Ja, quasi auch. Also fast nichts. Aber ich mach mal einen Kaffee.
Ne?
Dann können wir gleich anfangen.
Ich meine, wenn es euch nicht passt, kann ich auch später wiederkommen. So ist nicht.
Mach einen Kaffee. Das habe ich aber sehr gut hingekriegt.
Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
Ach, Scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen!
Kauf dir selbst einen Lappen, ist meiner.
Und das ist sein Kollege Marvin Clifford, selbsternannter Digital-Hightech-Comic-Artist extraordinaire.
Wer geht doch mal jetzt?
Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen oder wie?
Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Filme. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch. Art, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
Okay, Flix, ich freue mich total, dass wir hier einen weiteren Gast haben. Auf unserer Couch ist nämlich der Axel Ranisch, ein langjähriger Freund. Wir haben uns schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Axel ist eine Koryphäe auf dem künstlerischen Gebiet, ein Schauspieler ist, ein Regisseur, ein Komponist, ein Turmspringer, ein Schriftsteller. Du bist alles, Axel. Du bist alles. Dich kennt man vielleicht von Filmen wie Dicke Mädchen, Ich fühle mich Disco. Du bist Darsteller gewesen bei Zorn, Krimi-Verfilmung. Ne?
Mhm. Also, ja, so. Sag mal, hat er nicht auch einen Tatort gemacht?
Auch einen Tatort hat er auch gemacht. Sogar zwei Tatorte und Löwenzahn, ein paar Folgen, wo er sogar nach Afrika gereist ist. Solche Dinge halt. Das macht der Axel.
Geil.
Ja, also er kann das bestimmt noch ein bisschen ergänzen, lieber Axel, was du noch so alles gemacht hast. Aber ich glaube, die Liste, die ist endlos bei dir.
Ja, ich habe schon mal ein Libretto für eine Oper geschrieben. Ich inszeniere auch manchmal Opern. Ich habe einen Roman schon geschrieben. Ich arbeite gerade an meinem zweiten. Und Radio, ich war mit Paul Zacher zusammen, haben wir eine Hörspielserie, die gab schon einen Piloten und jetzt machen wir vier weitere Folgen. Und mit David Striso einen Podcast über klassische Musik.
Du bist nie müde.
Krass. Pass mal auf.
Schön, dass ich da sein kann.
Ich finde es fantastisch, dich zu sehen. Und wenn du eine Comicfigur sein könntest, welche würdest du sein?
Helga?
Geil. Der Wikinger, der von seiner Frau immer, eigentlich die Welt erobern möchte, von seiner Frau zum Müll rausbringen gebracht wird.
Ja, vielleicht bin ich auch erstmal ein Glückspilz. Helga ist, glaube ich, mein Vater ist Helga. Jedenfalls habe ich die beiden immer in meinen Eltern gesehen. Also die sind so wie Helga und sein, wie heißt deine Frau?
Helga.
Helga und Helga, genau. Das sind eigentlich wie Eva und Kalle Ranisch. Weil mein Vater von der Schlacht kommt, weißt du, und hat irgendwie noch das Messer im Kopf und sie sagt, zieh die Schuhe aus.
Hast du das früher gelesen oder liest du das heute noch?
Doch, Helga hatte ich, habe ich, ich muss ja gestehen, dass ich ja wirklich wenig Comic sozialisiert bin, also außer Marv hat mich sozialisiert.
Ja.
Wir kennen uns wirklich schon lange, seitdem wir, ich weiß nicht, 13 sind, 12, 13, sowas in dem Dreh. Ne?
Also, seid ihr zusammen zu Schule gegangen?
Ja. Okay. Also er war eine Klassenstufe über mir. Und ich hing rum und war ziemlich einsam. Ich kam gerade vom Gymnasium, wo ich irgendwie dem Leistungsdruck nicht standhalten konnte und war relativ verloren und freudlos auf dieser neuen Schule gelandet und bin immer über den Schulhof gestiefelt und habe versucht, nicht aufzufallen. Und Marv gehörte zu so einer coolen Gruppe von Jungs, die immer in der Mitte standen des Schulhofes und die sahen cool aus, die haben cooles Zeug geredet. Alle haben eigentlich immer über die Witze von Marv gelacht. Marv hat irgendwie alle...
Das ist bis heute so.
Ich fand den cool aus der Ferne und Marv, also alle fanden mich sowieso irgendwie, ich weiß nicht, ich habe zwar versucht, nicht aufzufallen, aber ich glaube, ich bin irgendwie doch aufgefallen. Marv fand mich schräg und Marv hat mich irgendwann gebeten, in diese Gruppe reinzukommen und so und hat mich ausgefragt und damals wollte ich nicht ich sein. Ich hab dann behauptet, ich wäre Karl-Heinz.
Du, selbe Problem hat Batman.
Ja.
Er war eigentlich Batman, Axel, ja, das stimmt.
Nee, im Nachhinein habe ich mir das erklären können, weil ich hatte Angst, auch angegriffen zu werden, ne, von Mitschülern oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Figur entwickle, die anderen angreifen können, dann meinen die ja nicht mich, sondern dann meinen die ja irgendwie Karl-Heinz oder so.
Aber Karl-Heinz war jetzt nur so ein, es war nicht wirklich der Name damals, den du dir gegeben hast.
Doch, das war der Echt? Name, den ich mir gegeben habe, ja.
Ich
bin aus der Schule, haben mir so komisches Zeug, eine Weste, eine Schiebermütze, so Zeug angezogen, was eigentlich nicht ich war und habe mir, das weiß ich noch. Und ihr habt mich interviewt und irgendwie die anderen fanden mich voll freakig und du hast mich in Schutz genommen und hast gesagt, nee, warte mal, lass mal. Ich glaube, du hast irgendwie erkannt, dass ich eine Rolle spiele oder so und dass ich und dann haben wir beide kurze Zeit später, sind wir ins Wannsee-Forum gekommen, eine Bildungsstätte in, ich weiß nicht, ob das schon mal Thema bei euch war, weil da haben wir uns kennengelernt, es hat eine große Rolle gespielt, eine Bildungsstätte in Zehlendorf, wo wir das erste Mal, also wo ich zumindest das erste Mal künstlerisch aktiv war, indem ich gespielt habe auf der Bühne stand. Wir haben Theater gemacht und da sind wir echt die besten Freunde geworden.
Absolut, immer noch. Ja? Seit gefühlt 1000 Jahren.
Ja, genau.
Wirklich so. Ja, ja.
Und dann passiert es halt, dass man sich, wenn man so viel zu tun hat, sich ewig nicht sieht. Aber wenn man sich dann wieder sieht, ist es so, als ob man eh nie auseinander war. Also das ist, daran erkennt man irgendwie, glaube ich, auch die Qualität von Freundschaft. Also
so sollte doch eine Freundschaft sein, finde ich.
So. Ah. Das klingt richtig, richtig gut. Ja. Das klingt richtig gut.
Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind oder dahin.
Naja.
Womit haben wir angefangen? Achso, dass du natürlich meine Sozialisation warst, was Comics angeht, weil Marv hat ja nie was anderes gemacht, als immer gezeichnet.
Ja,
das stimmt.
Also immer.
Hat er dich denn auch mit Heften versorgt? Also hat er dir Comics mitgebracht? Und sagt, ja, Axel, das musst du unbedingt mal lesen.
Nee, eigentlich hast du, ich weiß nicht, ob hast du gemerkt, dass ganz schnell Hopfen und Malz verloren war bei mir?
Nee. Also bei uns war das ja damals immer so, also während andere Freunde so im Schulalter sich getroffen haben, um gemeinsam rauszugehen, schwimmen zu gehen oder Fußball zu spielen oder sowas, haben wir beide uns getroffen und haben immer irgendwas zusammen künstlerisch gemacht.
Ja.
Was total nerdig klingt, ne? Also wir haben uns dann immer getroffen, übers Wochenende oder so, da war ich dann bei dir und dann habe ich da gepennt bei dir und dann haben wir einfach mal gedacht, ach, lass uns doch einen Film machen. Dann haben wir uns die Videokamera geschnappt und haben dann einen Film gemacht. Irgendwas, das haben wir so improvisiert.
Ja, oder Hörspiele.
Oder ein Hörspiel.
Gemacht, Hörspiele geschrieben und aufgenommen.
Geil.
Ich weiß noch, wie wir mal, also zu Weihnachten, war das zu Weihnachten? Wir haben tagelang bei mir zu Hause ein Hörspiel aufgenommen, der Nasenaffen.
Der Nasenaffen.
Geschrieben und aufgenommen und dann tatsächlich irgendwie, als es fertig war und wir haben uns natürlich bei der Aufnahme schon kaputt gelacht. Unsere Witze. Erinnerst du dich an Jan van der Piesel?
Jan van der Piesel? Ja, Jan van der Piesel. Er versteckt sich im Unterholz.
Genau. Und mit verstellten Stimme hat man irgendwie 30 Figuren haben wir gesprochen und dann haben wir voller Stolz sind wir mit diesem fertigen Hörspiel zu meinen Eltern und haben denen das vorgespielt. Es war natürlich vollkommen viel zu lang, 70, 80 Minuten oder so. Die saßen 70, 80 Minuten, haben sich das angehört, kein einziges Mal gelacht.
Genau. Und ich weiß noch, wie du, Axel, meintest so, das macht keinen Spaß, euch irgendwas vorzuspielen.
Ja, das ist scheiße.
Das war echt super.
Ihr habt das nicht verstanden.
Oh. Ja, genau. Ihr habt unsere Kunst dahinter nicht verstanden.
Warum hat euch das nicht aus der Bahn geworfen? Also man hätte ja auch denken, weißt du, oh scheiße, wir haben ein riesen Ding gemacht, uns voll angestrengt. Keine Reaktion beim Publikum. Warum weitermachen?
So ist das Leben. Es gibt immer wieder Rückschläge. Ich war damals frustriert, als es beim Publikum nicht ankam. Ich habe dann gelernt, dass meine Eltern nicht immer unbedingt meinen Geschmack haben. Das habe ich vorher schon mal geahnt ab und zu, aber da wurde es so richtig deutlich. Aber und das auch, dass man auch aufpassen muss, wenn man sich in der Arbeit die ganze Zeit nur bekringelt, dass es nicht heißt, dass andere das dann auch lustig
finden. Oh ja.
Das ist ein Lerneffekt, ein großer.
Lustig, das ging mir damals in der Schultheater-AG auch so, dass ich gemerkt habe, Theater machen macht super viel Spaß. Ja. Anderen dabei zuzugucken, wie die Theater machen, wenn sie es nicht können,
ja,
ist es halt furchtbar.
Ja.
Man sitzt da und die Zeit dehnt sich wie Kaugummi und denkt so, oh Gott, wann ist das vorbei?
Leute
und die gute Laune auf der Bühne überträgt sich überhaupt nicht aufs Publikum.
Nee, tatsächlich, es ist ja auch, wenn jemand zum Beispiel tief traurig ist und weint, dann ist das nur halb so tragisch, wie wenn jemand tief traurig ist und versucht stattdessen zu lachen.
Ja.
Dann ist es berührend. Also es ist immer, wie man es, man kann es um 180 drehen und plötzlich macht es Sinn so. Aber Leute zuzugucken, die sich gegenseitig lustig finden, ist oft nicht lustig.
Ich denke ja auch, dass es so ein,
Entschuldigung. Im Grunde hast du damit jetzt schon einen der großen Geheimnisse vom Geschichtenerzählen verraten. Ja, also so kann man auf einmal ein Publikum gewinnen oder auch wirklich was schaffen, was Leute berührt. War dir das damals schon klar, dass du am liebsten Geschichten erzählen willst?
Das hat sich, glaube ich, so irgendwie mit der Zeit ergeben. Ich denke, also ich hätte es damals nicht formulieren können, aber ich glaube ja. Also ich glaube, das ist das, was uns, deswegen haben wir so einen Scheiß ja auch gemacht am laufenden Band.
Wir haben einfach Spaß gehabt.
Weil wir beide von Anfang an Geschichten erzählen wollten.
Mhm.
Ich habe das Medium nicht gekannt, weißt, ich kann ja nichts. Also ich kann ja nicht zeichnen, ich kann nicht singen, ich bin kein professionell ausgebildeter Schauspieler, ich habe zwar gerne auf der Bühne gestanden, ich bin nicht gut genug, um Komponist zu sein, Musiker, ich habe vergessen, ein Instrument zu erlernen, ich fotografiere gerne, habe aber Angst vor Technik, weißt du, ich kann nichts richtig. Aber irgendwann habe ich halt den Beruf gefunden als Filmregisseur, als ich meinen ersten Kurzfilm gemacht habe, wo ich gemerkt habe, ach krass, das ist ja hier Zehnkampf, das ist ja alles auf einmal. Ich muss gar nicht der Profi in einem bestimmten Gebiet sein, sondern wenn ich der Geschichtenerzähler bin, der alles zusammenhält und guckt, dass ich die ganz tollen Leute alle miteinander versammle, damit wir dann gemeinsam diese Geschichte erzähle, dann bin ich der Zehnkämpfer und das ist dann mein Ding. Also das
finde ich ein super Punkt. Also das finde ich eine super Erkenntnis, auch zu merken, wenn du eine Geschichte erzählen willst, dann musst du eigentlich nur die Dinge so sammeln, dass sie das unterstützen.
Ja.
Ja. Aber nicht jede Kameraeinstellung, nicht jedes Panel, was du zeichnest, muss das der perfekte Shot sein.
Nee.
Sondern wenn er das transportiert, was er macht, dann reicht das vollkommen
ganz
aus.
Ganz im Gegenteil, wenn du nur schöne Bilder hintereinander haust, dann hat man auch überhaupt keine Zeit, sich mal auszuruhen. Also, weißt du, dann kriegst du auch eine Abstumpfung von, das ist übrigens, ich kann gleich anhand dessen zum zweiten Geheimnis des Geschichtenerzählens kommen, was ich gelernt habe.
Oh, bitte.
Ich habe ja nun in der Filmhochschule mich viel mit Dramaturgie rumgeschlagen und mehrere Jahre lang also alle möglichen Modelle von Dreiaktstruktur, Aristoteles und dann Sitfield und all den ganzen Kram. Am Ende war es nur eine einzige Regel, die ich für mich begriffen habe, die in der Dramaturgie von allergrößter Bedeutung ist. Und das ist, es muss immer in Amplituden rauf und runter gehen. Ja? Also wenn du eine traurige Szene hast, musst du sofort in eine lustige und wieder umgedreht. Du musst mit den Gefühlen rauf. Ich habe jetzt neulich Billy Elliot wieder gesehen, kam auf Arte vor 2 Tagen oder so. Ich lag vollkommen verkatert auf der Couch, habe Billy Elliot gesehen, geheult wie ein Schlosshund, weil der das so beherrscht, dieser Film, dass er dich immer wieder, der Vater Bergarbeiter, der so eine Schwierigkeiten hat mit seinem Sohn, der gerne tanzen möchte, dann aber diese Kurve kriegt und erkennt, dass es das Lebensglück seines Sohnes ist, zu tanzen. Und als der dann in der Ballettschule angenommen wird, rennt er voller Begeisterung zu seinen Kumpels, die alle dafür gekämpft haben, dass Billy Elliot das schafft. Und dann haben die gerade erfahren, dass ihr ganzer Streik, für den sie jahrelang gekämpft haben, für den Arsch ist. Und genau in die nächste, wo es runtergeht, genau das sind die Amplituden, das musst du beim Geschichtenerzählen machen, dann immer Dreieck, rauf, runter, dann ist auch egal, ob das Ding 1, 2, 3, 4, 5, 6 Akte hat.
Cool. Also ich meine, welche Filmgenre oder sagen wir so, welche Geschichten holen dich denn persönlich ab? Weil es gibt ja Geschichten und Geschichten.
Ja, bei mir sind es immer Familienfilme. Ich bin so ein Herdentier, die sind mir alle unfassbar wichtig, meine Eltern, meine Schwestern, mein Mann, die Neffen, die von seiner Familie, und ich finde immer, wenn Familie füreinander einsteht und kämpft, ja, dann haut's mich immer weg. Also dann, Little Miss Sunshine, ja.
Oh ja.
Wenn die alle zusammen,
damit kriegst du mich auch.
Also wenn die alle zusammen in diesen Bus steigen, um diesem kleinen, untalentierten, pummeligen Mädchen
mit der großen Brille,
zum Schönheitswettbewerb zu fahren, ja.
Ja.
Dann haut's mich weg.
Ja.
Also, Familienfilme kriegen mich. Ich muss gestehen, dass ich bin ein sehr auditiver Mensch, weil ich irgendwie so vom Hören komme. Ich hatte immer schon Schwierigkeiten mit dem Visuellen. So, ich kann mir zum Beispiel, mittlerweile geht's, weil ich Praxis habe, aber ich kann mir einen Film immer nicht visuell vorstellen. Ich habe den immer über Rhythmus, über die Figuren. Das Erste, was ich habe, sind Figuren. Und dann gucke ich, was haben die miteinander zu tun, was haben die für Konflikte. Und daraus, aus diesen Figuren, wenn ich jemanden habe, den ich gerne porträtieren möchte, dann entwickelt sich eine Geschichte daraus. Mhm. Und wenn ich dann einen Rhythmus dazu tue, eine Musik, bei jeder Szene, die ich drehe, habe ich zum Beispiel immer die Musik im Kopf. Mhm. Die muss nachher gar nicht im Film vorkommen, aber die gibt der Szene den Rhythmus vor. Und mein Kameramann, der hat eigentlich immer wahnsinnig viel Freiheiten, weil ich habe eh keine Ahnung, wie das aussieht. Also,
das heißt, also es gibt auch keine Storyboards oder sowas, weil, also wir kennen das so aus dem Comic-Bereich, weißt du, ein Comic ist eine Menge Arbeit. Man sitzt da lange dran. Ja. Film ist da ganz ähnliche Nummer, sogar eigentlich noch ein bisschen mehr Arbeit als ein Comic, weil du ja noch viel mehr Leute brauchst. Das heißt also, je besser man das Ganze sich vorher überlegt, desto weniger rennt man beim Arbeiten in Sackgassen, muss Sachen wegschmeißen und kommt so dann am Ende auf ein Erträgliches Maß an Arbeit. Da helfen dann Storyboards, da helfen dann Textbücher, Scribbles, Vorbereitungen, damit man am Ende es nur noch zeichnen muss. Ja. So ähnlich wie Blockbuster-Filme ja auch gemacht werden, weil es ist ja jede Szene gestoryboardet. Ja? Also das ist alles gezeichnet, dass die Kamera weiß, wo gehen wir lang, was
welchen Schuss brauchen wir. Hunderte Leute an der einen Einstellung arbeiten und ja eine Bedienungsanleitung brauchen, um zu wissen, was am Ende dabei rauskommen soll.
Sozusagen, ja.
Habe ich auch schon gemacht. Aber? So ist es nicht. In kleineren Formaten oder, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Fernsehfilm gedreht für die ARD, Familie Lotzmann auf den Barrikaden. Das war eine Arbeit wirklich nach einem ganz genauen Drehbuch von einem Autor, ein Drehbuch, was ich sehr geliebt habe. Da haben wir auch sehr genau uns überlegt, welche Einstellung ist wann, wie, wo. Mhm. Aber ich arbeite ja auch wirklich gerne mit Improvisation, mit den Mitteln. Und da macht man natürlich keine Storyboards vorher, sondern da ist das Storyboard, was man macht, die Arbeit an der Figur mit den Schauspielern. Mhm. Wenn wir jetzt bei meinem Film Ich fühle mich Disco beispielsweise sind, da habe ich, ist ein bisschen autobiografischer Film, komplett improvisiert.
Es gab
gar kein Drehbuch.
Ach irre, ich habe den neulich gesehen. Ja. Und ich habe mir extra nochmal zur Vorbereitung angeschaut. Ja. Bewusst auch den, weil mir da vor Jahren mein Freund Dietrich von vorgeschwärmt hat, was für ein großartiger Film das sei.
Oh, wie schön.
Komm, dann guckst du dir nochmal an. Und natürlich, ich meine, allein einen Sänger dabei zu haben, der Christian Steifen heißt. Entschuldigung, da muss ich ja lachen.
Christian Steifen ist super.
Das ist auch ein alter Phil-Gag und das ist toll. Ja? Und diesen Jungen zu sehen, der am liebsten Schlager mag, sein Vater als Turmspringtrainer, der Typ auch fantastisch, ja, wirklich übergewichtigst und unsportlich, sagt aber diesen muskulösen jungen Männer, so, jetzt springst du auch nochmal richtig, beugst dich mal nach vorne und machst das mal runter, das Ding. Das ist ziemlich toll. Ja, und man merkt an vielen Stellen auch, dass die Sprache sehr echt klingt. Und da habe ich mich eben genau gefragt, ist das im Drehbuch, schreibst du das rein? Weil man kennt das von, also ich habe das, Arne Feldhusen hat das mal erzählt, von Stromberg.
Der macht Stromberg. Das wirklich ganz exakt.
Ganz genau. Und da steht alles Wort für Wort und Nuance für Nuance steht im Text drin.
Ja, ja, genau.
Und da habe ich mich gefragt, hilft das oder nicht? Oder beziehungsweise ist es eine Typfrage?
Also das, was Arne Feldhusen macht, ist ja göttlich natürlich und ein gigantische. Ich kann leider so, glaube ich, nicht Dialoge schreiben oder zumindest brauche ich noch viel Übung dafür. Ich habe es in meinem Roman versucht und es gab Leute, die gesagt haben, du schreibst super Dialoge, bitte hör doch endlich auf zu improvisieren. Aber ich mag dieses naturalistische, direkte und ich werde so gern beschenkt, weißt du? Und wenn ich jetzt, ich fühle mich Disco zum Beispiel nehme, da haben wir 28 Drehtage für gehabt und ich habe aber über 20 Drehtage vorher geprobt. Ja. Ich probe aber nicht eine Szene, die im Film vorkommt, sondern wir führen erstmal Figureninterviews. Ich habe zum Beispiel mit Heiko Pinkowski, der den Vater gespielt hat,
also
mit dem habe ich eine
übergewichtige Turmspringtrainer,
mit dem habe ich eine Familienaufstellung gemacht. Also wir waren wirklich bei einer Schauspielerin, die mit so psychologischen Tricks gearbeitet hat und wir haben eine Familienaufstellung gemacht, wo überhaupt rauskam, dass der Vater Schwierigkeiten mit seinem Sohn oder der Homosexualität seines Sohnes nur deshalb hat, weil er wiederum eine offene Rechnung mit seinem Vater hat, weil er das Gefühl hatte, dass er von seinem Vater niemals anerkannt wurde.
Aber auch genauso emotional gehemmt in diesem Film.
Genau,
also
richtig.
Das kaufst du dem total ab.
Und ich habe als Drehbuchautor oder als derjenige, der sich die Geschichte ausgedacht hat, nie an die Eltern des Vaters gedacht. Ja? Hm. Und auf einmal gehen wir in diese Familientherapie und dann sagt die, wie ist denn die Beziehung zu deiner Mama, zu deinem Papa? Und dann erfahren wir, der Papa hat den Hanno Herbst, so heißt er, nie so akzeptiert. Er hat einen älteren Bruder, der ist viel erfolgreicher, viel toller und so weiter. Und deswegen, nur weil er Angst hat, dass der Vater, obwohl er zu dem Zeitpunkt im Kosmos der Geschichte gar nicht existiert. Nur weil er Angst hat, dass der Sohn jetzt schwul ist, dass er also es nicht geschafft hat, einen heterosexuellen normalen Jungen auf die Welt zu bringen. Also er bezieht das nur auf sich. Mhm. Und als das da war, war plötzlich wie die Figur, die war so geknackt. Ja? Also so fange ich im Prinzip an zu arbeiten. Und, dann gucken wir bei jeder Figur eigentlich, wo kommst du her? Ein Ehepaar, wo habt ihr euch kennengelernt? Wir gucken genau die ganze Geschichte, was ist jetzt in 25 Jahren Ehe eigentlich passiert? Was waren die Höhepunkte, die Tiefpunkte? Wann ist euer Kind dazu gekommen? Wie sieht denn eigentlich so ein Frühstück aus in der Familie? Mhm. Und dann proben wir, improvisieren wir zum Beispiel mal, ihr seid jetzt gerade alle aufgestanden, der Kleine liegt noch im Bett, Mama ist die Erste, die wach ist, wie weckst du den? So, das proben wir. Und dann mit dem Wissen um die Figuren gehen wir dann in die Dreharbeiten. Und eins ist noch wichtig, wenn wir das dann machen, dann an dem Tag probe ich eben nicht mehr, sondern dann ist der erste Take heilig.
Ah, das heißt, ihr macht gar keinen zweiten Take?
Doch, schon.
Okay.
Aber der erste Take ist ganz oft der, wo überraschende Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat. Und auch die Schauspieler nicht. Also weder ich noch die Schauspieler. Ich sag denen halt nicht, du bist dort, du bist dort, du bist dort, sondern die sollen hingehen, wo sie sich fühlen, die sollen reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Wir gucken halt, was ist das Ziel, was ist die Haltung, was hast du gerade für eine Beziehung zu deinem Sohn, seid ihr gerade gut miteinander oder gibt's Stress oder wie auch immer. Und dann spielen die das und der Kameramann weiß auch nicht, wo die langlaufen. Ja, der muss also gucken, für wen entscheide ich mich jetzt gerade? So, wo geht der Impuls hin?
Wie jetzt der Kameramann, der improvisiert auch?
Ja, natürlich. Quasi. Der ist der wie ein vierter Spieler in einer Szene mit drei Leuten, weil der auch antizipieren muss, wo ist denn jetzt die nächste, wo ist denn die Antwort? Geht jetzt jemand raus, dann muss ich dem verfolgen. Dann merken aber auch die Schauspieler, dann ergibt sich halt so ein gemeinsamer Tanz. Wenn die Kamera nicht bei mir ist, muss ich auch nicht um Leben und Tod spielen, weil die sieht mich gerade eh nicht, bis die Kamera vielleicht wieder zurückkommt. Also der Kameramann hat auch eine Macht, der kann auch plötzlich jemanden separieren oder jemanden in den Fokus nehmen. Und diese Dinge passieren oft so authentisch nur beim allerersten Mal. Denn schon beim zweiten Mal kennt man ja die Szene und weiß, was ungefähr passiert. Und dann erwartet man manchmal bestimmte Dinge. So habe ich mir die Art und Weise antrainiert, dass ich sage, der erste Take ist heilig. Den gucke ich mir dann auch nochmal an. Und dann schaue ich, wo hole ich mir jetzt Nahaufnahmen ab? Wie löse ich das jetzt auf, nachdem ich den ersten Take aufgenommen habe?
Dir ist der erste Take heilig, uns ist der erste Kaffee heilig und deswegen kurz Werbung.
Werbung, 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 Werbung.
Werbung!
Oh Mann, was schließt du hier rum auf der Kreuzung, du Penner? Es ist grün, fahren!
Oh, nee, ich glaube, ich bleib hier noch ein bisschen.
Ach, das ist ja der Kleiferson. Mann, was stehst du hier rum, du entspanntes Arschloch?
Ja, ich hatte heute Morgen richtig guten Kaffee, Herr Görmann.
Ich hatte schlechten Kaffee.
Das bemerkt man. Mm. Hier, nehmen Sie etwas von meinem Kaffee.
Oh, das ist ja guter Kaffee.
Das ist www.goodkarmacoffee.de.
Das ist richtig guter Kaffee.
Sag ich doch.
Oh, dann bleibe ich hier jetzt auch noch ein bisschen stehen.
Ich habe auch noch eine ganze Kanne hier.
Psst, eins noch.
Geht gleich weiter,
ja, versprochen. Keine Werbung, also eher so Werbung in eigener Sache.
Genau, also wir bräuchten halt eure Unterstützung.
Wir brauchen euch, genau. Wir brauchen euch, denn so ein Podcast ist super. Wir machen den richtig, richtig gerne und wir finden es super, dass man den kostenlos hören kann. Aber wenn man den macht, kostet das was.
Ein bisschen, so.
Ja.
Ne? Also.
Ja,
so, also Hostinggebühren und sowas. Und
der Produzent muss bezahlt werden, der Schnitt mit darum, dass es so geil klingt, wie es halt ist.
Hier die Gäste, ne? Ja. Also die Gäste, dass wir die auch versorgen können.
Irgendwie. Cola spendieren können und Taxi nach Hause.
Ein Keks.
Die wollen sowas auch weg wieder von hier.
Ja, genau, richtig.
Genau, ne? Und dafür haben wir eine Seite eingerichtet, www.artaberherzlich.de/unterstützen.
Und da werdet ihr nämlich weitergeleitet zu Steady.
Steady ist so eine Webseite im Net, da kann man Künstler unterstützen. Also viele verschiedene, unter anderem eben auch uns. Es geht los mit 2,50 und 5 Euro und wir haben für unsere Unterstützer uns dann ab einem gewissen Punkt auch Goodies überlegt.
Zum Beispiel signierte Postkarten.
Also wo wir selber einen Gruß drauf schreiben für euch.
Personalisiert quasi.
Ja. Oder, sehr geil, wir machen eine Extra-Folge. Eine Extra-Folge mit euren Fragen.
Da werden wir auf jede einzelne Frage werden wir drauf eingehen.
Jede. Wirklich jede. Ihr könnt uns fragen, was ihr wollt.
Ja. Habe sehr viel Angst vor.
Das wird eine schreckliche Sendung und ich freue mich drauf.
Genau. Auf jeden Fall brauchen wir eure Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und seht euch einfach mal um. artaberherzlich.de/unterstützen. Wir freuen uns.
Und jetzt geht's weiter.
Werbung vorbei.
Sag mal, so wie du an den Filmen arbeitest, wirft das nicht auch ganz viel quasi aus der Bahn? Also wie lässt sich das kontrollieren? Also sind das viele Leute am Set oder seid ihr ein kleines Team immer? Oder?
Das klingt so, als ob das Potenzial zum Eskalieren
hat. Das klingt total nach, okay, gut, jetzt ist alles gerade völlig aus der Kontrolle.
Anarchie!
Und ich muss jetzt unbedingt jetzt nochmal gucken, okay, also jetzt nochmal alles ganz mal stopp jetzt. Ja, so, weil du musst dich jetzt dahin stellen und du musst das und ehe du dich versiehst, ist es ja dann plötzlich nicht mehr
improvisiert. Und ich streich die Wand schwarz an.
Ja, so, genau. Ich zieh mal die Hose aus. Was? Warum?
Ja. Improvisation! Naja,
also, man darf Improvisation auf keinen Fall verwechseln mit keine Lust an der Vorbereitung oder Faulheit oder irgendwie so. Ja, das ist also, wie ich eben schon beschrieben habe, eigentlich das Gegenteil der Fall, weil man sich extrem gut vorbereiten muss. Mhm. Also, jeder muss seine Rolle extrem gut kennen. Das ist wahnsinnig wichtig. Das funktioniert am allerbesten mit einem kleinen Team. Mhm. Das ist vollkommen richtig. Also, bei Ich fühle mich Disco waren wir etwa 10 Leute am Set.
Okay.
So plus die Schauspieler. Und oft haben wir halt wirklich wenige Takes gedreht. Manchmal sitzt es dann beim ersten Mal und ich schneide ja dann abends immer gleich. Ich nehme das Zeug mit, schneide sofort, um zu gucken, ob es funktioniert hat. Und wenn dann irgendwie, wenn ich merke, shit, da bin ich in eine falsche Richtung, dann machen wir es nochmal am nächsten Tag oder so. Es muss die Freiheit auch bleiben, reagieren zu können. Ganz wichtig auch, ich drehe chronologisch. Das ist beim Film sehr ungewöhnlich.
Das stimmt, das ist super ungewöhnlich.
Ich fange mit der ersten Szene an und ende mit der letzten Szene.
Ganz ehrlich, so mache ich meine Comics auch. Ich liebe es, chronologisch zu arbeiten, vorne anzufangen, ans Ende durchzugehen, weil ich dann weiß, also beim Zeichnen ist es halt der Zeichenstil, der sich so im Lauf eines Projekts entwickelt.
Ja.
Und weil der sich ja langsam entwickelt, kriegt der Leser das gar nicht so mit. Ja, und die ersten 5 Seiten schmeiße ich am Ende immer weg, mache ich nochmal neu den Anfang und dann ist das Ding fertig.
Mhm.
Bei
super.
Dir ähnlich?
Ja.
Und bei dir, Marv?
Bei mir gar nicht. ich bin völlig, also das Einzige, was chronologisch abläuft, ist das Schreiben vorher bei mir.
Okay.
Weil ich mir sicher sein möchte, dass ich nicht mich verquassle quasi im Skript oder dass ich weiß, okay, diese Route schlage ich ein. Und wenn ich dann die Route fest habe, also mit allen Dialogszenen und so weiter, dann arbeite ich durcheinander. Und zwar deswegen, wegen dem Strich. Also wenn du sagst, dein Strich, der entwickelt sich, das tut er ja bei mir auch. Und ich finde das ganz schrecklich, dieses Gefühl, dass man dann nochmal auf die erste Seite guckt und dann sagt, nee, da sehen die Figuren irgendwie noch ganz anders aus. Mhm. Und deswegen fange ich am liebsten in der Mitte an, mache dann eine Seite am Ende und dann mache ich eine Seite am Anfang so und gehe dann so eher nach Motivation.
Es hat beides, es ist total gut zu vergleichen beim Film. Es hat beides sein Für und Wider. Also ich habe es zum Beispiel bei Filmen gemerkt, die aufwendig waren, die ich gedreht habe, wie Familie Lotzmann auf den Barrikaden, nach einem Drehbuch mit sehr vielen Schauspielern, sehr vielen Drehorten, da kannst du nicht chronologisch drehen.
Ja.
Es geht einfach nicht.
Ja.
Weil du hast Schauspieler, die sind berühmt und teuer und verdienen eine Menge Geld und dann musst du gucken, dass du alle Szenen mit denen so effektiv wie möglich drehst und das ist mit Drehorten genauso. Wir hatten irgendwie ein Mediamarkt, so ein Komplex, irgendwie so ein Ding, das haben wir in die Luft gejagt.
Was, ihr habt einen Mediamarkt in die Luft gejagt?
Ja.
Ich finde den Film sehr gut. Anarchie!
Was? Ja, und danach haben wir einfach nochmal einen Saturn in die Luft gejagt.
War aber sehr, sehr teuer. So, wir haben 4,5 Millionen alleine für diese Explosion ausgegeben.
Genau,
aber jetzt hat jeder noch einen Samsung-TV.
Ach so, na
dann. Fernseher haben wir uns vorher noch alle rausgeholt.
Und dieses Gebäude hatten wir halt auch nur am Wochenende zum Beispiel. Und dann musste man
und halt danach halt gar nicht mehr.
Nein, das war
jetzt
ja
steht
mit
dann halt
VFX, das war ja mit Special Effects. Und da habe ich erst mal mit so einem Scheiß gearbeitet.
Okay.
Das ist für solche Dinge auch. Zum Beispiel, ein alter Mann reitet auf einem Staubsauger oder skatet auf einem Staubsauger, hängt sich an einem weil sein Auto abgeschleppt wird, hängt er sich an diesem Abschleppwagen fest und hat einen Staubsauger in der Hand, springt drauf und saust damit durch Berlin. So, das ist sowas kann man ja nicht chronologisch drehen. Sowas muss man ja nach anderen Gesichtspunkten. Ich könnte
das. Das muss man ganz am Ende drehen, weil der Mann dann wahrscheinlich am Ende einfach zwei gebrochene Arme hat.
Ja, auf jeden Fall. Es war gar nicht ungefährlich. Was ich jedenfalls damit sagen will, es gibt einen interessanten Effekt bei der Sache. Wenn ich mir alle Filme angucke oder wenn ich merke, wie das Publikum auf die Filme reagiert, die ich improvisiert habe, ist es oft der Effekt, ja, ich musste am Anfang ein bisschen reinkommen, bis ich so die Temperatur, den Rhythmus und das alles verstanden habe. Und dann lief's und dann wurde es immer toller und toller. Das hat auch damit zu tun, dass uns beim Drehen genauso geht. Ne? Also alle Schauspieler müssen erstmal rein, ihre Rollen finden. Der Kameramann muss erstmal gucken, wie entwickelt sich die Bildsprache. Ich muss gucken, wie ist denn das Timing. Und dann braucht man immer so 5-6 Minuten, bis man erstmal so richtig im Film gelandet ist. Mhm. Wenn du unchronologisch drehst, verteilt sich das anders, weil dann läuft es genau, wie du das beschreibst, Marv. Dann fängst du mit einer Szene in der Mitte an. Mhm. Da sind eigentlich alle noch gar nicht so da. Aber du merkst es dann gar nicht, weil eine Szene, die ganz am Anfang ist, wird vielleicht erst in Woche 2 oder 3 gedreht und da sind alle schon total auf Temperatur und dann kriegst du es im Verlauf gar nicht mehr so richtig mit.
Ja.
Was aber verloren geht beim Film, finde ich immer, ich sehe das ist so dieser Sog, den die Geschichte auf alle Beteiligten ausübt. Die werden da so reingezogen und dass es dann plötzlich so anzieht und man wie in so einen Strudel gerät, der in so eine Geschichte reinläuft, die immer intensiver wird. Dieses Erleben auch während des Drehs, dass die Schauspieler wirklich in den Figuren landen und da nicht mehr rauskommen, weil die Geschichte live in der Drehzeit auch miterleben. Das ist was anderes. Und das kriegt eine andere Intensität als bei einem unchronologischen Dreh.
Du sag mal, Axel, wie ist denn das? Du hast jetzt gesagt, du gehst am liebsten von den Charakteren aus. Fängst du auch so immer eine Geschichte an zu konzipieren? Also hast du jetzt, ich habe jetzt hier den Ulf. So, wer ist Ulf? Fängst du so an, dir eine Geschichte auszudenken?
Ja, ich habe einen Roman geschrieben, Nackt über Berlin heißt der. Das sollte ursprünglich ein Film werden. Und da habe ich angefangen mit einer Figur, also ich habe angefangen mit der Idee, da ist ein Schauspieler, Thorsten Merten, den ich über alles liebe. Ein grandioser Schauspieler, der spielt viel zu oft einfach nur Nebenrollen und viel zu selten so eine richtig geile Hauptrolle. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ein Film gegen die Wand, die Wand, Punkt. Die Wand.
Ach, nach dem Roman von Marlen Haushofer.
Richtig, genau. Ja. Mit Frau Gedeck, die also zurückzieht in ein Haus und dann ist sie dort plötzlich, dann ist da eine nicht sichtbare Wand. Und dann ist diese Frau die ganze Zeit allein innerhalb dieser nicht sichtbaren, ich habe mir überlegt, wie haben die das wohl verfilmt? Es wird ja nicht so sein, dass Frau Gedeck da irgendwie rumtapert und plötzlich gegen eine nicht sichtbare Wand knallt.
So wie Homer Simpson, das ist doch wie
genau so ist es. Ehrlich? Es ist genau so.
Also pantomime-mäßig.
Und dann war das halt so ein, dann war sie natürlich auch nominiert für den Deutschen Filmpreis und ich dachte,
weil sie gegen eine unsichtbare Wand gelaufen ist?
Ja, und es spielt ein Hund mit einem Schäferhund.
Und der ist gestorben.
Ich finde, der spielt sie an die Wand. Jedenfalls habe ich diesen Film gesehen, habe gesehen, boah, sowas müsste ich mal für Thorsten Merten schreiben. So, und dann habe ich mich mit Thorsten getroffen, habe gesagt, pass auf, Thorsten, ich will dich irgendwo einsperren, wo nur du alleine bist. Lass uns doch mal überlegen. Und dann haben wir uns zusammen ausgedacht, eine Figur, die eigentlich, weil in der Situation befand sich Thorsten zu dem Zeitpunkt auch, man ist so Anfang, Mitte 50, hat so einen ersten Lebensabschnitt hinter sich gebracht, wo man sagt, jetzt müsste ich eigentlich irgendwo gelandet sein. Wie ist denn mein Leben jetzt an der Stelle irgendwie rückwirkend betrachtet? Was wäre, wenn ich jetzt sterbe? Käme ich in den Himmel oder käme ich in die Hölle? Was habe ich denn für Scheiße gebaut? Und dann haben wir geguckt, also wir haben einen Lehrer kreiert, weil wir wollten jemanden, der eine gewisse Macht hat über Leute, ein Schuldirektor, nicht ganz große Macht, weil wir wollten irgendwie keine überkandidelte Figur bauen, aber so eine Nachvollziehung. Und dann hatten wir die und haben geguckt, was hat man denn eigentlich für Scheiße gebaut? Also wenn man in der Kindheit anfängt, wen hat man denn gequält? Kann man sich an Mitschüler erinnern, die man doof behandelt hat?
Kinder sind immer grausam.
Ja, und so ging das dann weiter. Wie ist denn das mit der Liebe? Hat man da irgendwo Kacke gebaut? Hat man jemanden verletzt? Das passiert ja schnell in dieser Hinsicht. Eben dann, wenn man zu einer gewissen Macht kommt, hat man die missbraucht, war man gegen jemanden unfair. Und so haben wir diese Figur angelegt, diesen Direktor, und kennengelernt in dem, was er so alles für Dreck am Stecken. Und dann haben wir überlegt, okay, und für all das, was wir jetzt gefunden haben, was keine überirdischen Verbrechen sind, für die man in den Knast kommt, aber die doch an die Moral gehen, dafür sperren wir den Mann jetzt ein. Und dann wussten wir aber Ewigkeiten nicht, von wem denn eigentlich und wie und warum und
warum ist er jetzt nur eingesperrt?
Genau, die Frage, und dann habe ich gedacht, na, müssen wir das überhaupt klären? Ist das nicht viel interessanter, wenn es am Ende ungeklärt, also es ist natürlich wahnsinnig unbefriedigend, nicht zu wissen, wer ihn eingesperrt hat.
Ja, aber das ist dann für die zweite Staffel.
Ja.
Da kann man dann anknüpfen, also so erzählerisch, je nachdem, wie man es anlegt, für einen Kinofilm natürlich Quatsch oder für einen Roman vielleicht auch komisch, aber es geht weiter, also dieses nach hinten offene Erzählen finde ich persönlich ganz spannend.
Thorsten und ich, wir wussten dann, wir müssen es wissen. Also selbst wenn wir es jetzt dem Publikum nicht verraten, müssen wir eine Klarheit haben und sagen, wir müssen ja irgendwie wissen, wer ihn eingesperrt hat und was es dann.
Ähnlich wie mit den Biografien von den Figuren, wie
genau, du gerade erzählt genau.
Das sieht das Publikum natürlich auch nicht, man selber braucht das aber, diese, um die zu ja, kennen,
all damit diese
die
sich Informationen.
Richtig bewegen können.
Mhm. Weil du musst die Dinge ja nicht aussprechen, aber wenn du weißt, dass der Schauspieler die richtige Haltung hat, ja, dann siehst du es auch.
Ja.
Dann brauchst du die ganzen Worte nicht. Du brauchst auch ganz oft, kannst elliptisch erzählen, ganz viel weglassen, nicht erzählen. Wenn derjenige in dem Moment in der richtigen Haltung steckt und du das Gefühl hast, der weiß, was er tut, dann sitzt es.
Ja.
So. Und deswegen wollten wir wissen, wer hat eigentlich diesen Herrn Lamprecht, diesen Schuldirektor, eingesperrt in seiner eigenen Wohnung.
Ja.
Das kann man jetzt nachlesen in deinem Nackt über Berlin.
Genau, kann man das da nachlesen.
Ja. Und gibt es denn Leute, die deine Geschichten nicht verstehen? Also Leute, die sagen, okay, nee, das ist jetzt mir
garantiert.
Zu weit. Ja, also, bestimmt, ne? Aber ich meine, gab es da Leute, die mal so auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ich mag lieber die Avengers.
Ja, sind ja gut, aber
Fast and the Furious ist ein super Film.
Das ist ein super Film. Da brauchst du nur Orangensaft trinken und schon kommt jemand. Ja, ich finde Avengers aber geiler.
Ist zu wenig Explosion.
Naja, ich bin
ist
ja
bei Superhelden aber ganz häufig nur so zack und bumm.
Ja.
Und das fehlt mir oft, ja. Also tatsächlich, ihr habt vorhin.
Wie das, was fehlt dir?
Nee, also zack und bumm Filme, da komme ich ja nicht so ran, weißt du? Also tatsächlich, ich brauche ja irgendwie so den psychologischen, tiefen psychologischen Ansatz oder so. Ich brauche gescheiterte Figuren. Also diese Batman- und Spider-Man-Charaktere, die so zwei Gesichter haben oder so, da kann ich andocken, ja. Mhm. Aber oft, also und dann diese visuellen, ich habe ja schon gesagt, ich bin kein wirklich visueller Mensch, bin sehr ein auditiver Mensch. Ja, aber kurz, um zu deiner Frage zurückzukommen, weil das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun oder so. Ich bin ja der Regisseur des schlechtesten Tatorts aller Zeiten.
Oh, erzähl uns davon.
Also das ist auch eine Auszeichnung für.
Also, ja, Ich finde, das ist eine Auszeichnung. Also auf der Titelseite der Bild-Zeitung, wirklich deutschlandweite Bild-Zeitung, stand am Sonntag, läuft der schlechteste Tatort aller Zeiten mit einer abgebildeten Fernbedienung, wo stand, nicht die ARD einschalten.
Ja. Bevor der kam.
Bevor der Film rauskam.
Ja, aber die Journalisten werden ihn schon vorab gesehen.
Nein, das ist Journalismus.
Die müssen es vorher berichtet haben, also gibt es ja Testscreenings.
Die haben den gesehen, die haben den zugeschickt bekommen. Es ist auch so, also der Film liegt dann für Presseleute in irgendeinem Dropbox-Ordner oder so und dann können die sich den angucken, wenn die wollen oder so.
Was hast du da gemacht? Wie hast du das hinbekommen, dass der so schlecht wird?
Ja, also ich habe mit einem Laienensemble gedreht aus Ludwigshafen.
Ja.
Die ein Theaterensemble sind aus Laienschauspielern. Die sind ja ganz normale Menschen. Also in Ludwigshafen, der Tatort spielt in Ludwigshafen.
Aber weil Lena Odenthal war doch auch.
Genau, Lena Odenthal. Ja, ich rede jetzt aber.
Der Rest sozusagen.
Genau,
also
richtig.
Alle um sie drumherum.
Also es ging um einen Lena Odenthal-Tatort in Ludwigshafen und eine wirkliche Institution ist das Laientheater, die Hemshof-Schachtel. So. Das sind wirklich ganz stinknormale Leute. Das sind Leute, die bei BASF arbeiten, die Krankenschwestern sind. Also fantastische Menschen. Und die Redakteurin, mit der ich die Idee hatte, die Martina Zöllner, die wollte schon lange, die hatte den Traum, dass man mit diesen wunderbaren Amateurschauspielern einen Tatort macht und dass man die Lena Odenthal da rein.
Das ist ganz geil.
Und dann haben wir uns das angeguckt. Ja. Sind ja jetzt keine ausgebildeten Schauspieler, ne? Also die sprechen halt in ganz breiter Mundart Pfälzisch und spielen rustikal, möchte ich sagen. Also
was bedeutet das?
Ne, wie das Ohnsorgtheater, Tür auf, Tür zu und zwischendrin ist Heidi Kabel.
Ja, naja, und wenn die Texte aufsagen, dann ist es natürlich nicht wie mein geschätzter Kollege David Striso Texte aufsagt, sondern wie halt der nette Mann, der bei BASF irgendwo Dinge zusammenschraubt, halt so einen Text aufsagt. So, es ist,
hallo, was tut ihr denn hier?
Ja, und jetzt in breiten Pfälzisch.
Das kann ich nicht. Ich kann kein breites Pfälzisch.
Ich kann leider auch kein breites Pfälzisch. Aber ich finde ja Dialekt immer toll, so, weil Dialekt macht authentisch. Und ich habe diese Leute auf der Bühne gesehen. Ich hab mich so amüsiert, weil das so wunderbare, unverbrauchte, echte Menschen sind, ja. Und habe gedacht, ja, Martina, das machen wir. Wir machen diesen Tatort. Ich will aber nicht, dass die Texte auswendig lernen, weil sie sollen schon so authentisch wie nur irgend möglich rüberkommen, sondern ich will, dass sie reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, so dass sie improvisieren. Und nun habe ich also mein Konzept des improvisierten Films, das bei Ich fühl mich Disco, bei Dicke Mädchen, Alki, mein Film vorher immer funktioniert hat mit meinem Team, mit meiner Filmfamilie, die auch zusammengewachsen ist, habe ich jetzt exportiert und zum SWR getragen und konnte niemanden mitnehmen, weil die haben alle ihre Leute, die haben die Kameraleute, okay. Schnittleute, Tonleute und so weiter. Es ist, man macht das mit den Leuten dort. Und die haben auch ein Standardteam von irgendwie 70 Teammitgliedern für so einen Tatort. Es war schon mal ganz schwer, den beizubringen, dass ich nur 10 Leute bräuchte.
Oh ja, dann müssen
die, weil die anderen 60 müssen sie ja auch beschäftigen. Ja,
das ist unmöglich. Ganz ehrlich, die können dir doch einfach Geld überweisen dafür, dass sie zu Hause bleiben und damit dem Film einen größeren Dienst leisten, als wenn sie am Set sind.
Die waren alle wunderbar. Die waren wirklich, wir hatten eine so schöne Zeit. Wir haben chronologisch gedreht, das haben die im Leben noch nicht gemacht. Wir haben nicht geprobt, sondern wir sind, wie ich es ja auch immer gemacht habe, frei losgeschossen und haben halt mit diesen wunderbaren Laienschauspielern, ich habe 1,5 Jahre lang mit den Amateurschauspielern von der Hemshof-Schachtel Workshops gemacht, Schauspielworkshops, also mit Hilfe von Peter Trabner, einem befreundeten Schauspieler, der die gecoacht hat. Es war wirklich, wirklich viel Vorarbeit. Ich denke, viel mehr Vorarbeit als bei einem normalen Tatort. Deswegen, wenn jemand vorwirft, ach, ihr habt doch keine Lust gehabt, ein ordentliches Drehbuch zu schreiben, ist das Quatsch. Weil wir haben wirklich jedem Einzelnen, es waren 25 Ausrufezeichen, Mitglieder des Theaters und alle sollten drin vorkommen. Das war die Verabredung. Also schreibe eine Geschichte für 25 Ausrufezeichen Amateurschauspieler eines Theaters und schreibe jedem die Rolle auf den Leib. Das heißt, wir haben mit denen zusammen Figuren entwickelt, die sie dann gespielt haben.
Irre.
Für mich war es eine der schönsten und erfülltesten Arbeiten, die ich jemals gemacht habe.
Ja.
Und auch dann mit Ulrike Volkerts und dem wunderbaren Team aus Ludwigshafen. Wir haben alle so eine Lust gekriegt, ja, an dem einfach mal die ganzen Konventionen, die man so kennt vom Tatort, über Bord zu schmeißen und richtig reinfallen zu lassen.
Ganz ehrlich, das klingt für mich wie, wenn man einfach mal am Zeichentisch aufsteht, Skizzen Buch nehmen, durch die Stadt läuft, einfach mal loszeichnet, ohne für ein feste Abläufe für ein Projekt zu verfolgen, sondern wieder frei daran sehen und merkt, Moment mal, das ist Zeichnen oder in dem Fall, das ist Schauspiel. Oder so entwickelt man Geschichten aus der Situation und aus dem Umfeld heraus.
Ja.
Sag mal, was mir aufgefallen ist bei deinen Filmen, dass du ganz häufig mit, ich sag mal, finanziell schwachen Milieus erzählst. Das sind nicht immer Leute, also sind selten reiche Leute, sondern es sind irgendwie, ich versuche gerade das Wort einfache Leute oder zu vermeiden, aber es sind Arbeiterklasse, ja? Warum legst du da so den Schwerpunkt drauf?
Ich kenne die anderen nicht.
Ende der Geschichte.
Okay, also nein, nach dem Motto, erzähl von dem, was du kennst und das ist da, wo du aufgewachsen bist oder das, was du kennengelernt hast?
Genau, also ich bin Student von Rosa von Braunheim und Rosa ist wirklich jemand, der in uns immer die Idee gepflanzt hat, besinnt euch eurer Wurzeln und erzählt von Dingen, von denen ihr Ahnung habt. Weil dann seid ihr authentisch.
Der nächste wichtige Geschichtsschreibtipp, den man sich aus dieser Sendung mitnehmen kann.
Ja.
Nee, vollkommen richtig.
So, also weil was hast du, Axel Ranisch, jetzt zum Beispiel für eine Ahnung von einer Frau, die als Prostituierte arbeitet? Oder welche Ahnung hast du jetzt von Balkanstraßenkindern irgendwo auf der Welt? Welche Ahnung hast du von Börsenspekulanten? Also such dir irgendwelche Figuren aus, von denen du keine Ahnung hast und dein Film wird höchstwahrscheinlich erstmal nicht so authentisch sein oder nicht so herzlich oder du wirst kaum... Also du wirst in Klischees abdriften. Wenn du aber von Leuten erzählst, die dir nah sind, und das heißt jetzt nicht, dass ich immer irgendwelche Leute, die in meinem Bekanntenkreis sind, als Hauptfiguren in meinen Film reintue oder so, aber sie inspirieren mich alle.
Das heißt, du suchst deine Ideen in deinem Umfeld.
Ja, und dann ist es immer so ein Konglomerat von Dingen. Natürlich spielt die Fantasie, irgendwann so nimmt so eine Figur ja so ihren eigenen Weg. Die macht sich selbstständig. Die fängt bei was Realem an und wird dann eine ganz eigenständige Figur.
Aber ich finde, das ist auch so ein großes Geheimnis quasi. Also die Lüftung eines großen Geheimnisses, wie man denn Geschichten schreiben könnte, wäre halt eben, wenn du sagst, okay, such die Geschichten aus, die dir etwas sagen, wo du eigentlich am meisten Ahnung von hast, so, damit du authentisch bleibst. Und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis, was zum Beispiel, also nimm mal Superheldenfilme, ja? Also keiner hat eine Ahnung, wie ein Superheld funktioniert eigentlich, ja? Also, aber das ist ja mit ein Grund, warum zum Beispiel Spider-Man so beliebt ist, weil Spider-Man eigentlich ja ein Schuljunge ist, der mit zu viel Verantwortung nicht klarkommt und sich eigentlich ganz viel verbaut. Und da hatten wir ja eigentlich die Grundessenz darin, was diesen Charakter ausmacht. Das ist das, was hinter eigentlich dieser Superkraft und dem ganzen Krachbumm eben liegt. So, ne? Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser einen Frage, die ich ganz zu Anfang hatte. Warum hat diese total also die intellektuellste Zeitung, die es überhaupt gibt. Ja, warum hat die gemeint, dass dieser Tatort der schlechteste sei? Gibt es da eine Begründung für? Wenn du gesagt hast, dass eigentlich die Arbeit daran so toll war, dass es eine ganz unkonventionelle Herangehensweise war.
Also großer Störfaktor war das Pfälzisch.
Okay.
Es kam im Rest von Deutschland, die nicht die Pfalz war, nicht gut an. Mhm. Weil es müssen immer alle Hochdeutsch sprechen. Es gibt eine Grundverweigerung, wenn man die Leute nicht versteht oder so. Und was, wenn die da jetzt Pfälzisch babbeln, schalte ich gleich ab. Aber das zweite Verständnis vielleicht auch, das zweite Missverständnis vielleicht auch hat mit Neid zu tun oder so. Die Leute wollten, glaube ich, keine Amateure sehen auf dem heiligen Sendeplatz um 20.15 Uhr. Ich glaube, es wäre viel besser gelaufen an einem anderen Sendeplatz. Mhm. Ich glaube, diese Künstlichkeit des Schauspiels im deutschen Kriminalfernsehen, die gibt den Leuten auch irgendwie so eine Sicherheit oder so, dass es ein Kriminalfilm ist, dass es irgendwie ein Kunststück ist, dass man sich was anguckt, was eben nicht Alltag ist oder so. Und dann ist plötzlich so eine Urnatürlichkeit, wie diese ganz normalen Menschen, die sonst nicht vor der Kamera zu sehen ist, die nicht reden, wie Schauspieler reden, ist wie ein Angriff.
Okay. Ja, aber ich glaube, das hat mit Erwartungen zu tun. Ja. Also es gibt bestimmte Erwartungen, die ja bei dem Tatort seit so vielen Jahren Sonntag für Sonntag gepflegt wird, wie erzählt wird, dass es irgendwie den Minute 21 Verdächtigen gibt und so weiter.
Also es hat ja bei uns schon bis Minute 12 gedauert, bis wir einen Mord hatten, oder das ist ein Problem. Wenn dann irgendwie sowas kommt, ich meine, man wirft mir vor, dass ich damit angefangen habe, den Tatort kaputt zu machen, ne, als Institution. Mhm. Und vielleicht stimmt es ja auch ein Stück. Ich muss gestehen, dass das, was mich an Kriminalfilm interessiert, nie der Kriminalfall ist.
Es ist doch ganz selten. Also bei den meisten Krimis, egal ob in Buchform oder in Filmform, es geht auch um andere Dinge. Es ist eine Milieustudie, wo was anderes verhandelt wird. Gesellschaftliche Themen verhandelt werden anhand eines Verbrechens. Ja. Aber eigentlich geht es darum.
Wenn du es als Rätsel begreifst, dann interessiert es mich nicht. Aber das ist das, was ganz viele Leute interessiert. Mhm. Die wollen irgendwie ein Rätsel lösen.
Whodunit.
Genau, Whodunit. Mich interessieren tatsächlich die Figuren. Und wenn ich das Opfer nicht kennenlerne und keine Beziehung zu dem entwickle und wenn ich den Täter nicht kennenlernen kann, weil der möglichst lange geheim bleiben soll, das finde ich total unspannend.
Ah ja.
Also, ja.
Ja, und ich glaube ganz ehrlich, wenn es reicht, in einen Film oder in ein Projekt Dialekt einzubauen und schon wird eine Institution zerstört, dann kann die Institution auch nicht so stabil gewesen sein.
Ja, also viele haben sich dann über die Improvisation aufgeregt, ne, und gesagt, das liegt alles daran, dass der Film improvisiert war und die sollen jetzt mal vernünftige Drehbücher schreiben. Ganz ehrlich, aus meiner Perspektive heraus hat es tatsächlich am wenigsten mit der Improvisation zu tun, warum der Film geflogen wird. Ich habe danach noch einen Tatort gemacht, der war auch improvisiert, der hatte super Quoten, der kam gut an, Tatort Waldlust. Aber schade, der hat dann auch keinen Skandal ausgelöst, auf den spricht man niemand mehr an. Das ist auch ein hervorragender Film. Ah. Aber
wir haben hier schon öfter über Kollegen gesprochen, die eben auch beim Zeichnen improvisieren, so wie hier der Berliner Zeichner Phil, der Didi und Stulle macht, oder Ralf König, den wir schon mehrfach erwähnt haben. Ja. Mhm. Alles Leute, die sich hinsetzen, losschreiben, die Geschichte entwickeln lassen und den wirft auch niemand vor, oh, das ist improvisiert, sondern das ist ja nur eine Art zu schreiben. Also jeder, der auch, wenn du ein Drehbuch schreibst, das ist auch improvisiert. Du fängst ja mit nichts an. Gehst irgendwie los und kommst irgendwo bei raus, dann schmeißt du was um und am Ende hast du dein Drehbuch. Komplett improvisiert. Ja. Da macht sich ja niemand einen Plan vorher, wie man ein Drehbuch schreibt. Oder dann noch einen Plan für den Plan. Da müsste man sich für den auch noch einen Plan machen, damit ja bloß nichts improvisiert ist. Unsinn. Kunst ist Improvisation.
Ich muss gestehen, dass ich mich immer ein bisschen langweile, wenn ich nicht improvisieren darf. Wenn ich einen Drehbuchfilm mache, jetzt bei Löwenzahn zum Beispiel, wir waren in Südafrika, es war sehr aufwendig, wir mussten es sehr genau vorher planen. Da stand eigentlich jeder Schuss immer fest. Ja? Wir mussten es wirklich sehr genau vorbereiten. Und dann bist du beim Dreh und dann merkst du irgendwie, es steht ja eh alles fest. Also jeder weiß, was zu tun ist. Du hast eine starke Regieassistenz, dass die haben nach amerikanischem Vorbild gedreht. Es gibt dann also First AD. Das funktioniert im Deutschen anders. Im Deutschen hat man einem Filmteam einen Aufnahmeleiter, der die Ansagen macht und den Dreh organisiert und eine Regieassistenz für die künstlerischen Ansagen und die Kommunikation mit den einzelnen Gewerken. Im amerikanischen System hast du eine First AD, die macht beides. Mhm. Also krass viel zu tun, ja. Aber da sie eben in die künstlerischen Entscheidungen involviert ist und immer mit dem Regisseur im Austausch ist, trifft sie natürlich am Set auch exakt die richtigen Entscheidungen was und macht die richtigen Ansagen. Krass. Dafür muss sie aber immer sagen, was als nächstes. Ich hatte ein Feldwebel, die war unglaublich, Megan Shooter. Und wir hatten auch durch, weil die sonst Filmteams aus Hollywood gewohnt sind, haben die Südafrikaner, wir haben ja nur mit südafrikanischen Leuten gedreht, haben die wirklich alles aufgefahren, was die so haben. Also keine Ahnung, wir hatten 80 Leute.
Für einen Löwenzahn.
Für einen Löwenzahn. In Deutschland haben wir beim Löwenzahn.
Und Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Es ist als Nachbar Patschulke.
Unfassbar. Das Vierfache von dem, was in Deutschland normal ist, ja. Aber ich merke dann, wenn alles vorher festgelegt ist und wir das einfach so abdrehen, es ist mir zu wenig.
Mhm. Glaube ich.
Ich lasse mich so gerne beschenken.
Ja.
Und wenn die Schauspieler ein bisschen Freiraum haben, um überraschende Dinge zu tun, dann bin ich wie ein kleiner Junge bei Weihnachten. Ich freue mich so unglaublich, wenn die plötzlich Dinge machen, mit denen ich nicht gerechnet habe.
Aber das ist genau das, was du auch mal vor einiger Zeit mal meintest, ne? Dass du meintest irgendwie, das Problem am deutschen Fernsehen für dich wäre ja, also ich hoffe, ich gebe das jetzt so richtig weiter, war, dass man Schauspieler zu wenig spielen lässt, sondern es ist eher so ein Aufsagen.
Ja.
Ne, also das habe ich mich auch schon immer mal gefragt, warum eigentlich so einige Deutschproduktionen manchmal so stark sich wirken.
Ja.
So komisch, so gespielt halt. Ja.
Naja, also. du siehst es ja an Christoph Waltz, also wenn der die Möglichkeit hat, auf einmal sich frei zu spielen bei Tarantino, wie der dann aufdreht, der war ja vorher kein schlechterer Schauspieler. Mhm.
Der war ein sehr, sehr guter Roy Black-Darsteller.
Ja, vieles. Ich hab mich schon als kleiner Junge in Kommissar Rex gegruselt, weil er irgendwie so ein Puppenmörder war oder so. Aber der hatte plötzlich die Möglichkeit, in den Glorious Bastards rauszuhauen, was geht, ja, weil der hat dem die Freiheit gelassen. Und diese Freiheit wird Schauspielern in Deutschland ganz oft einfach nicht gelassen. Auch schon allein durch die, ich habe vorhin mit David Striso, weil wir sind gerade im Auto von Köln hierher gekommen, mit David drüber geredet, dass er sagt, ich spiele ja oft Bösewichter und das sind krasse Typen. Und es braucht einfach Zeit, sich in die Psyche da hineinzudenken, weil du änderst ja dein Denken. Wenn du es wirklich ernst nimmst, musst du da ran an diese krassen Figuren und du musst da rein. Und in Deutschland drehst Tag auf Tag, also er ist in so vielen Dreharbeiten beschäftigt, dass er immer keine Zeit hat, da reinzukommen und wieder da rauszukommen.
Mhm.
Und das läuft in Amerika anders. Die engagieren dann zum Beispiel einen Schauspieler gern mal für ein halbes Jahr. Und sagen, du bist nicht nach Drehtag, sondern du kriegst eine Festpauschale, von der kannst du ein halbes Jahr lang leben. Und dafür hast du aber ein halbes Jahr lang Zeit, da rein zu kriechen und das dann zu sein.
Das ist großartig. Lass uns noch mal ganz kurz über Geld reden. Also wenn du jetzt mit einer neuen Idee, mit einem Projekt, einem Drehbuch, was du geschrieben hast, um die Ecke kommst, wie schwer ist es für dich, das finanziert zu bekommen? Weil Film kostet ja einfach in der Herstellung noch mal sehr viel mehr als ein Comic.
Ja, es ist scheiße schwer. Es ist immer wieder ein Kampf. Also ich will meinen Roman verfilmen als sechsteilige Miniserie. Und Arte ist bisher unser zuverlässigster Partner, die sind an Bord, die finanzieren auch die Drehbuchentwicklung, aber Arte allein hat natürlich nicht genug Geld, um so ein sechsteiliges, sind ja letztendlich 6x45 Minuten, sind ja 93 Minuten.
Ja,
so,
drei
Tatorte. Genau, und wenn du davon ausgehst, dass ein normaler Fernsehfilm in Deutschland so 1,2, 1,3 Millionen Euro kostet, und du bei der Serie, weil du ein bisschen effektiver arbeiten kannst, da etwas runtergehst, du brauchst trotzdem irgendwas um die 3 Millionen Euro, um so eine Serie zu finanzieren. So. Und Arte ist jetzt eben nicht die ARD oder so, das Geld haben. Du brauchst also noch andere Partner. Und es schielen alle TV-Sender in Deutschland auf diese verschissene Quote, die keinen Menschen mehr interessiert. Es klingt immer wie ein Vorurteil, dass alle nur auf die Quote, aber sie tun es. Alles ist Quote.
Das ist so absurd, ne? Weil öffentlich-rechtlich, die haben die Kohle, die können einfach sagen, wir geben es dafür aus, weil wir das gut finden.
Ja,
Gelände.
Die Quote wurde von RTL erfunden für die Werbung.
Der Sender.
Ja, naja, guck mal, das System war nicht so schlecht. Die haben gesagt, okay, gebt uns Geld, dann zeigen wir eure Produkte. Wir machen Werbung für euch und dann sagen die, ja, aber wir wissen ja nicht genau, wann ihr die Werbung zeigt, wie viel das wert ist. Dann die, okay, dann gucken wir, wie viele Leute gucken jetzt eigentlich und dann wissen wir, das gucken viele, da müsst ihr ein bisschen mehr bezahlen, wenn wir eure Werbung gucken. So, dafür haben die diese scheiß Quote erfunden. Öffentlich-rechtlich ist nicht von Werbung abhängig. Die könnten, wenn sie wollten, aber die müssen sich halt inzwischen auch der Politik gegenüber verantworten. warum sie denn öffentlich-rechtlich sind. Das heißt, es müssen genug Leute zugucken, damit die wieder Geld kriegen. Und deswegen schielen alle auf diese beschissene Quote. Und dann heißt es plötzlich zu, was weiß ich, hieß jetzt neulich bei einer Absage, die Figuren sind nicht so richtig, mit denen kann man sich nicht so gut identifizieren. Also der eine ist zum Beispiel übergewichtig, der andere ist ein Ausländer.
Es gibt keine übergewichtigen und Ausländer in Deutschland. Ja, da kann sich niemand mit identifizieren.
Es wäre doch cool, wenn man so wenigstens eine Hauptfigur hätte, die so komplett normal wäre, mit der sich der Durchschnittsjugendliche auch identifizieren kann.
Ja, Til Schweiger.
Vielen herzlichen Dank. So, ja. Ihr könnt mich mal.
Ja. So. Sag mal, wenn ich es richtig erinnere, deinen ersten Film, den du gemacht hast, stimmt das, dass der 1000 Euro gekostet hat?
Nee, 517 Euro und 32 Cent.
Sag mal, und wie hast du den finanziert?
Aus der eigenen Tasche.
Wirklich, du hast mit so einer kleinen Summe es geschafft, einen Spielfilm auf die Beine zu stellen?
Ja, mit der eigenen Mini-DV-Kamera. Also wir hatten die Tapes, die mussten wir bezahlen. Dann wurde ein paar Mal gegessen im Film. Also wir hatten mal ein Eis, dann haben wir ein Frühstück gehabt.
Also 500 Euro Eis. Einfach mal.
Das größte Spaghetti-Eis der Welt.
500 Euro. Wir hatten 10 Drehtage über einen Verlauf von 3 Wochen und wir haben zwischendurch auch mal eine Pizza bestellt oder so. Und dann waren wir mal in Angermünde. Wir mussten also ein bisschen Benzin kosten für 2 Autos, weil es waren 3 Schauspieler und ich als Team. Das ist so und spannend. Am Ende habe ich alle Quittungen mal zusammengezählt, die wir beim Dreh verbraucht hatten. Mit Mini-DV-Kamera und ich musste auch ein Mikrofon leihen. Das habe ich oben drauf gepackt. Oh, oh. Also, und dann bin ich bei 517,32 Euro.
Das geht echt ins Geld sowas.
Viel geil. Ja, aber es zeigt mal wieder, man braucht eigentlich nur den Traum, das machen zu wollen. Und das ist nicht das, also man kann eine Menge selber machen. Na klar, auf Dauer funktioniert diese Form der Selbstausbeutung natürlich nicht.
Das geht nicht, aber es war damals, ich steckte damals in einem Projekt, ich wollte... Eigentlich, ich fühle mich Disco drehen, habe über einen Zeitraum von 4 Jahren hinweg immer wieder eine neue Drehbuchfassung geschrieben und es gab immer wieder Nörgeleien an dem Drehbuch, bis ich am Ende, ich hatte 11 Fassungen und habe meine Geschichte nicht mehr wiedererkannt. Und dann habe ich gesagt, Leute, das ist nicht mehr meine Geschichte, ich kann das jetzt nicht machen, das ist... Dann verkaufe ich mich doch, dann wisst ihr was, behaltet doch eure 500.000 oder was der Film kostet. Dann ich mache jetzt so. So, und ich hatte meine Oma, die hat dann das erste Mal in einem Spielfilm mitgespielt, die wollte ich schon immer mal vor die Kamera stellen.
So großartig.
Ja, das ist
so großartig, ja.
Und dann hatte ich meine beiden Freunde, Schauspieler, Heiko Pinkowski und Peter Tramner. Mit Heiko hatte ich schon viele Kurzfilme gedreht, Peter hatten wir kurz zuvor beim Spielerabend kennengelernt. Da habe ich gesagt, okay, machen wir so. Einfach kein Team, ich allein mit meiner Mini-DV-Kamera, ich habe als Medienpädagoge angefangen, so habe ich früher immer Filme gemacht, das kann ich. Und dann setzen wir uns doch einfach mal zusammen hin und bauen uns aus den Figuren, die wir kreieren, eine Geschichte. Und dann gucken wir, das ist nämlich der eine Ansatz, nur drehen, was wir drehen können und zwar sofort, was wir nicht organisieren müssen. Wir hatten die Wohnung von Heiko, wir hatten die Wohnung von meiner Oma. Wir hatten uns, wir hatten ein Moped, wir hatten ein Auto, wir hatten einen See, wir hatten Badehosen, Melone. So, also die, und daraus, machen wir Szenen.
Ja.
Und dann kam der Film, also wir wussten ja nicht mal, wofür wir den Film machen. Also wir haben nicht daran gedacht, dass der irgendwann, der kam ins Kino. Der war ein riesen,
so gut einfach.
Der wurde ein Festivalerfolg. Und dann kam ein Verleiher und sagte, können wir den Film nicht ins Kino bringen? Und dann hatte der Film an dem gleichen Tag seine deutschlandweite Kinopremiere wie Cloud Atlas von Tom Tykwer. Und es war also der billigste deutsche Film aller Zeiten und der teuerste deutsche Film aller Zeiten.
Super gut.
Und da stehen zwei unterschiedliche Konzepte dahinter. Also bei Toms Film zum Beispiel ist es so, dass das alles in einer sehr großen fiktionalen Welt passiert und man muss halt alles erzeugen.
Ja.
Das heißt, es ist eine Fiktion im Kopf und ich muss jedes kleine Detail bauen, das kostet Geld. Und bei mir war, ich habe überhaupt keine Fiktion, sondern ich habe nur das, was schon da ist. Und jetzt gucke ich, wie passe ich meine Geschichte genau daran
super
an.
Krass, super gut.
So. Und ich will überhaupt gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ganz im Gegenteil. Nur im Vergleich kostet Cloud hat einfach sehr viel mehr Geld.
600 Euro. Okay, pass auf. Also, eine Sache habe ich vielleicht noch, ne? Weil das Ding ist ja, das hat dir ja eigentlich keinen Abbruch getan, weil ich weiß, bei dir zu Hause, du hast einen so einen Raum, da macht man die Tür auf und dann kommen dir erstmal ganz viele Pokale entgegen. Ne? Der ist quasi vollgestopft mit Pokalen und Preisen und so. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir jetzt hier Schluss machen müssen, leider, obwohl wir dir echt 1000 Jahre weiter zuhören könnten und es da sicherlich 1000 andere Geschichten noch gäbe. Was würdest du Anfängern, also die auch gerne Filme machen wollen, was würdest du denen auf den Weg geben?
Ja, es kommt natürlich auch davon hängt davon ab, wer der Anfänger ist und was seine Geschichten sind und was seine Sozialisation ist. Ich würde erst mal sagen, guck mal, was sind deine Geschichten? Also geh wirklich am Anfang, das hat noch nie jemanden geschadet, ganz im Gegenteil, geh zu dir und guck, was bewegt dich? Wovon hast du Ahnung? Wen hast du gern? Was umgibt dich? So, denk dir nicht gleich die mega Verfolgungsjagd aus, weil Verfolgungsjagd, das können die bei Cobra 11 besser.
Naja.
Also, ich sag nur mal, also keine Ahnung, aber selbst, wenn wir beide jetzt eine Verfolgungsjagd gedreht haben, weißt du, dann ist das immer Trash. Nichts gegen Trash, ja?
Das war super.
Aber Trash ist super, aber wir sind dann wieder ganz schnell beim Nasenaffen und an dem Punkt, dass wir drüber lachen, aber alle anderen denken, oh Gott,
ja, genau,
was für Dilettanten. So. Also guck, was hast du wirklich zu erzählen und guck doch mal, ob es nicht mit den einfachsten Mitteln geht. Also guck doch mal, ob es nicht in einem Raum mit zwei Leuten eine tolle Geschichte gibt. Mach noch nicht das ganze Team drumherum. Mach noch nicht zwei Lichtleute, die ganze Zeit fummeln, weil die lenken dich alle ab von dem, worum es eigentlich geht. Nämlich, also meiner Ansicht nach, von den beiden Figuren, die da miteinander spielen sollen. Weil wenn du keine zwei coolen Figuren hast, keine zwei tollen Typen, die dich interessieren, dann interessiert dich oft auch der Film nicht.
Ja.
Axel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich jetzt schon auf deine Häger-Verfilmung mit dir als Sven Glückspilz in der Hauptrolle.
Auf jeden Fall.
Kommen wir uns bald mal wieder besuchen.
Gerne,
Prost
gerne,
auf einen Kaffee mit dir.
Genau, wie wäre es, wenn du uns beide einfach irgendwo einsperrst und dann mal gucken, was dabei rumkommt.
Gerne, ja, das
so
Problem.
Ja.
Vielleicht im Atelier.
Okay.
Gut.
Kannst gleich mit deiner Inspiration weitermachen, ne? Aber du weißt, ja, aber ich weiß. Aber guck mal, kannst gleich weitermachen? Mach mal kurz Pause, weil wir müssen nämlich noch ein paar Leuten Danke sagen.
Oh.
Guck mal, denk doch mal an den Jan.
Oh ja, und Patrick.
Ja, und denk mal an den Torben.
Kaspar, denke ich.
Ja, und an Reika.
Und Björn.
Und Nadja.
Und Bea.
Ja, und Silke, die ist sonst auch total traurig.
Und Sarah mit H.
Ja, und Sven ohne H.
Und Thomas.
Und Nils.
Caroline.
Andrea.
Ralf.
Arne.
Nadja.
Auch noch ein Jan.
Sebastian.
Und Susanne.
Ingo.
Nara.
Vanessa.
Dennis.
Steffen.
Und danke auch an Marian.
Konstanze.
Und an Mirko.
Erik.
Und an Franziska.
Und Nils, werden echt immer mehr.
Ja, und Fiona natürlich
auch.
Und
Stefan.
Auch. Und Christoph darfst du auch nicht vergessen.
Florian war da noch.
Und Simone war noch
und,
dabei.
Und Holger.
Ja, und Ines, Johanna.
Ui. Nikolas.
Und Frank.
Und Stefanie.
Und Dagmar.
Und Benjamin.
Haben wir noch jemanden vergessen? Markus.
Vivian.
Und Volker. So, und du kannst auch gleich weitermachen,
ja.
Weil das Ding ist, ne?
Lass mich mal.
Ja, du weißt doch, ne? Wir müssen doch noch, ne? Also.
Ach ja, stimmt hier, die Seite.
Steady.
Also.
Steady.
Ja, klar. Steady ist halt super.
Ne? Also Steady, da können uns die Leute, ne, unterstützen einfach, ne? Für den Podcast.
Ja, können uns Leute uns unterstützen. Wir geben dann jeden Monat so eine Kleinigkeit, vielleicht 2,50, 5 Euro. Und dafür haben wir uns doch irgendwie Goodies überlegt, oder?
Genau, richtig, ne? Also eine Bonusfolge zum Beispiel.
Wir sind für Sie Beethoven.
Das können wir machen. Ja,
Postkarten,
die wir signieren. Genau,
so.
Richtig. Sowas halt auch. Ne?
Und ja,
das hilft uns quasi alles, damit wir den Podcast weiterführen können und damit diese Liste an Namen noch länger wird.
Ja, das wäre toll.
Wäre super. Und ansonsten abonniert ihr uns auf iTunes.
Ja.
Ne? Gute Bewertung abgeben.
Stell dir mal vor, die Namensliste wäre so lang wie eine Beethoven-Sonate.
Das wäre ein ganz eigener Podcast, nur mit Danke sagen.
Mhm.
Ne? Aber das würden wir machen.
Na klar.
So. Und immer schön teilen, ne? Das müssen wir den Leuten auch noch sagen.
Achso, hast du schon gesagt, dass sie uns bei iTunes 5 Sterne geben sollen?
Ja.
Und dass sie das auch mal bei Twitter schreiben sollen?
Auch das.
Hast du denen schon gesagt, dass sie das auch ihrer Familie, Freunden, Bekannten, Tante, Oma, Katze, Hund irgendwie allen sagen sollen?
Nee, aber das kannst du ja jetzt nochmal.
Also gut.
Brauchst du jetzt nicht nochmal sagen, das hat jetzt jeder verstanden.
Nein, ich weiß, aber...
Deine Inspiration geht flöten.
Ich hatte eine gute Idee.
Ja.
Ich hatte echt eine gute Idee.
Okay. Okay.
Pass auf, die Idee war, stell mal vor, du hast jemanden, den du überhaupt nicht magst.
Ja.
Ja, den du so richtig kacke findest.
Den du richtig kacke findest,
ja
genau, da hab ich einige.
So, und dann magst du auch unseren Podcast nicht. Und
ja.
Dann schickst du denen den Link zu, dann hören die das und dann ärgern die sich die ganze Zeit. Finde ich eine spitze Idee.
Mann, würden wir lachen.
Ja.
Das wäre so gut.
Ja.
Also immer schön teilen, ne?
Genau.
Auf artaberherzlich.de.
Und wenn man Art aber herzlich.de/unterstützen geht, ja, dann sieht man auch nochmal genau, wie man uns unterstützen kann.
Sehr richtig. Da würden wir uns drüber freuen.
Sind einfach. Wir durch?
Ich glaube, wir sind durch.
So, dann mache ich jetzt mal weiter und ich freue mich so, wenn am Ende die lange Note kommt.
Ja, aber mach mal ein bisschen lauter, ich will auch mithören. So, mach's gut.
Da, 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 da.